Qualpod, ein philosophischer Podcast der LMU.
Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge von Qualpod. Heute geht es um Gesundheit und Fragen, wie bin ich der Gesellschaft zur Gesundheit verpflichtet? Wie soll man Gesundheit philosophisch fundiert definieren? Ist Gesundheit der Normalzustand und alles andere, also jedes Abweichen von diesem Normalzustand krank sein? Oder ist diese Unterscheidung in gesund und krank nicht eigentlich komplett menschenverachtend? Also diesen Fragen werden wir uns heute unter anderem widmen und gehen dabei auf die Gesundheitskonzepte von Aristoteles bis Nietzsche ganz kurz ein und das hoffentlich super systematisch und natürlich trotzdem fundiert. Und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, wer dieses Wir ist, dann habe ich die Antwort für euch. Wir, das sind heute Erik und ich, Doro. Mich kennt ihr ja vielleicht schon aus den beiden letzten Folgen zu Liebe und personaler Identität mit Sophie und Luca. Also hört da gerne rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber Erik war bisher eher so im Hintergrund des Qualpod-Redaktionsteams tätig. Er ist wieder Qualpod-Pate quasi, der mit Antwort und Katze auf dem Schreibtisch du sitzt und die Fan im Hintergrund leitet. Genau, und heute bist du ja mal ins Mikro getreten. Erik, stell dich mal kurz vor, bitte.
Ja, also ich bin Erik und ich studiere, ja, wenig überraschend, Philosophie, aber auch Informatik und bin in den Endzügen meines Bachelorstudiums.
Unser Thema heute ist ja Gesundheit. Und was ist bei dem Thema aktuell relevanter als natürlich Corona? Also die Corona-Krise und ihre Auswirkungen sind philosophisch betrachtet wirklich interessant, weil Corona hat viele moralische Dilemmata, die man sonst nur theoretisch behandelt, ganz praktisch anschaulich gemacht. Und ich meine das jetzt nicht menschenverachtend, sondern ich will nur eben nochmal die gesamtgesellschaftliche Relevanz der Philosophie deutlich machen. Also ohne die wissenschaftliche Beschäftigung mit ethischen Fragen werden solche Fragen halt ganz schnell ad acta gelegt oder falsch behandelt. Der Deutsche Ethikrat hat ja auch ganz viele Stellungnahmen in dem Zusammenhang während der Pandemie veranlasst. Und genau aus diesem Grund eben stellen wir uns jetzt auch heute ähnlichen Fragen. Also während der Pandemie und während der sie eindämmenden Maßnahmen, was mal besser und mal schlechter funktioniert hat, wurde Corona aus ganz verschiedenen innerphilosophischen oder intraphilosophischen Disziplinen heraus diskutiert. Also zum Beispiel aus der Entscheidungstheorie heraus, also solche Fragen wie und warum Menschen zu ihren Entscheidungen kommen, wenn sie sich den staatlichen Eindämmungsmaßnahmen widersetzen und so weiter. Aber vor allem natürlich wurden ethische Fragen gestellt und versucht zu beantworten. Also zum Beispiel die in aller Munde war die Triage-Frage, also der Frage, ob ÄrztInnen zwischen PatientInnen wählen dürfen und falls ja, wie sie da verfahren sollen. Also soll lieber die alte Omi kein Beatmungsgerät erhalten, die hat ja schließlich ein langes und hoffentlich erfülltes Leben hinter sich gehabt und ihre Chance auf Heilung ist ja weitaus geringer und die Beatmung könnte ja auch gefährlich werden, weil sie alt und gebrechlich ist. Oder soll lieber dem jungen, eigentlich fitten 16-Jährigen die Beatmungsmaschine zur Verfügung gestellt werden, weil der hat ja noch sein ganzes Leben vor sich und die Behandlung hat ja auch viel höhere Chancen der Heilung und so. Also um solche ethischen Fragen ging es ja während der Debatte um Corona die ganze Zeit, in jeder Talkshow, immer. Aber was nicht behandelt wurde, ist die Frage, ob man eigentlich der Gesellschaft dazu verpflichtet ist, gesund zu sein. Also in dem Fall nicht an Corona zu erkranken. Also andersrum formuliert, ist es ethisch geboten, dass ich gesund bleibe? Also während der Pandemie in dem Fall. Oder kann ich sagen, das ist doch meine Verantwortung, ob ich gesund bin oder nicht. Und das kann absolut niemand von mir verlangen. Und genau diesen Fragen, jetzt ohne Corona hoffentlich, widmen wir uns heute in der Folge. Genau, es geht also um Gesundheit. Und Gesundheit ist ein vermeintlich ganz unverfängliches Thema. Gesundheit sagen wir, wenn jemand niest und meine Oma und wahrscheinlich jede Oma auf der ganzen Welt sagt immer, Gesundheit ist das Wichtigste auf der Welt. Und gleichzeitig ist Gesundheit zum absoluten Statussymbol degeneriert. Ich habe neulich gelesen, dass eine Studie behauptet, dass sich die soziale Schicht am Zustand der Zähne ablesen lässt. Und dieser Studie zufolge haben zumindest in Großbritannien arme Menschen 8 Zähne weniger als reiche. Also das nur mal so am Rande als Sidefact. Und gesund wird ja auch mit schlank gleichgesetzt und gesund wird mit erfolgreich gleichgesetzt. Und auch wenn das natürlich nur sinnvoll ist, aber in den US-Wahlkämpfen hat ja auch Gesundheit eine tragende und zentrale Rolle gespielt. Also vor allem im Trump-Wahlkampf 2016, als er Hillary immer ihre, in Anführungszeichen, Schwächeanfälle als Untauglichkeit zur Präsidentschaft attestierte. Oder bei Biden jetzt war es ja auch ein Riesenthema und die Frage, ob halt seine Gesundheit und sein hohes Alter eine weitere Präsidentschaftsperiode überhaupt zulassen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur kurz zeigen, Gesundheit bedeutet auch Macht und Gesundheit ist auch politisch und Gesundheit ist auch wirtschaftlich, also zumindest in unserem kapitalistischen, leistungsorientierten Denken.
Damit hast du ja eigentlich schon gerade sehr schön die Dimensionen von Gesundheit aufgezeigt, die sich in diese Frage mit reinspielen. Und um das heute mal ganz systematisch anzugehen, ist es erstmal wichtig, zwei verschiedene Perspektiven zu unterscheiden, nämlich die ethische und auch die rechtliche. Also Doro, du hast ja schon viel zu den ethischen Fragen gesagt, aber wie wir auch alle mitbekommen haben in der Corona-Pandemie, ging es auch sehr viel um rechtliche Fragen, juristische Streitereien. Welche Maßnahmen sind rechtlich notwendig? Welche Maßnahmen sind noch rechtlich im Sinne der Verfassung erlaubt? Was geht, was geht nicht? Also das sind ja auch Fragen, die häufig diskutiert wurden. Und es ist, glaube ich, wichtig, die ethische und die rechtliche Perspektive ein bisschen zu trennen und systematisch zu betrachten. Und um das Ganze jetzt irgendwie sinnvoll anzugehen, müssen wir uns zunächst aber erstmal mit der Definition von Gesundheit beschäftigen. Denn unsere Frage ist ja heute, bin ich der Gesellschaft zur Gesundheit verpflichtet? Und wenn wir so eine Frage beantworten wollen oder zumindest verschiedene Aspekte der Frage besprechen wollen, müssen wir erstmal klären, was überhaupt unter Gesundheit zu verstehen ist, um dann im zweiten Schritt uns mit dem Pflichtaspekt auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da fangen wir erstmal mit der Definition an und da gibt es, sagen wir mal, verschiedene Definitionen. Ich glaube, im alltagssprachlichen Gebrauch ist es, glaube ich, relativ klar oder da werden die meisten feststellen, dass sie eher ein negatives Verständnis von Gesundheit haben. Also Gesundheit wird dann einfach als die Abwesenheit von Krankheit verstanden, was natürlich irgendwie das Definitionsproblem ein bisschen verschiebt, weil Krankheit ja dann auch irgendwie definiert werden muss.
Von Krankheit wird ja dann meistens einfach so definiert, dass man halt nicht gesund ist und dann beißt sich ja die Katze selbst in den Schwanz.
Ja, sozusagen. Also, und was ist dann eigentlich mit Menschen mit Behinderung? Weil die sind ja sozusagen im alltagssprachlichen Verständnis permanent krank und damit halt nicht gesund. Das ist ja auch irgendwie, also komisch, denn du würdest ja nicht sagen, dass jemand, der eine Behinderung hat, permanent krank ist. Also da spielen offensichtlich noch andere Aspekte mit rein und das wird besonders deutlich, wenn wir uns einfach mal die Definition der WHO von Gesundheit anschauen.
WHO. Das steht für World Health Organization oder auf Deutsch Weltgesundheitsorganisation. Nun, die WHO gehört zu den Vereinten Nationen, also der UNO. Da sich nach dem Zweiten Weltkrieg Seuchen und Krankheiten vielerorts verbreiteten, beschlossen die UNO-Mitgliedstaaten, eine spezielle Behörde ins Leben zu rufen. Das Ziel? Ein Höchstmaß an Gesundheit für alle Völker.
Die WHO definiert Gesundheit als einen Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Also es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich das seelische Wohlbefinden, das natürlich darüber hinausgeht. Aber ich glaube, jetzt haben wir zumindest schon mal die Definition von Gesundheit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, also wie wir das im Alltag verstehen und wie es auch, wie es jetzt zum Beispiel die WHO versteht. Das ist natürlich auch eine sehr kontroverse Definition. Und ich glaube, die Diskussion um die Definition von Gesundheit, die ist nicht erschöpfend, also da wird es keine endgültige Antwort geben. Da gibt es unzählige weitere Definitionen. Wir haben uns jetzt nur sozusagen zwei wichtige, also die alltagssprachliche und die Definition der WHO herausgegriffen. Aber ich glaube, aus philosophischer Perspektive ist es ja auch immer spannend, in die Philosophiegeschichte zu schauen.
Eigentlich kann man sagen, dass im Grunde der WHO-Definition, die ja eigentlich als so der Status quo der Gesundheitsdefinition angesehen wird oder Definitionen, der aristotelische Gesundheitsbegriff ist und der zugrunde liegt. Also Aristoteles' Motto war gewissermaßen Gesundheit für alle. Also Aristoteles hat der körperlichen Gesundheit eine wichtige Rolle für das moralische und intelligente Handeln zugesprochen. Und er war der Ansicht, dass geistige und körperliche Gesundheit eng miteinander verknüpft sind. Also seine Argumentation war heruntergebrochen quasi, dass man zur Ausübung der charakteristischen menschlichen Fähigkeiten, also für sowas wie Vernunft und Sprache und sittliches und gesellschaftliches Leben und Handeln, also für all das, es einer gesunden und guten körperlichen Grundlage bedarf. Oder umgekehrt gesagt, also für Aristoteles kann sich ein ungesunder geistiger Zustand, also Stress oder Depressivität oder sowas, negativ auf den Körper auswirken. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Hauptpunkt auch für uns heute bei der Folge. Also Aristoteles wälzt eigentlich die gesamte Verantwortung auf das Individuum ab. Also er sagt, dass das Maß der geistigen Gesundheit von dem richtigen Verhältnis zwischen den verschiedenen Bestandteilen dieses geistigen Lebens abhängt. Also er spricht dem Individuum eine super hohe gewisse Verantwortung zu. Also man muss sich von Anfang an, von der Geburt an quasi, um eine gesunde Lebensführung bemühen. Also wenn man den Körper vernachlässigt oder eben ungesund lebt, dann läuft man nach Aristoteles der Gefahr, das Gleichgewicht zu verlieren und in einen dauerhaften Zustand von halt Instabilität oder Ungleichgewicht zu kommen. Und da kann man halt nicht mehr so schnell da wieder rauskommen und den kann man auch nicht mehr kontrollieren oder verbessern ab einem gewissen Grad. Und dieses Ungleichgewicht führt dann zwangsläufig nach Aristoteles zu einem moralischen Missverhalten und extremer dann sogar zur Sucht. Und was heißt jetzt genau dieses Spannungsverhältnis zwischen kollektiver und individueller Verantwortung bei Aristoteles? Also für ihn ist halt die Verantwortlichkeit für ein gutes, also die Gesundheit beförderndes Gesundheitsregiment einerseits der einzelnen Person aufzubürden, also man muss sich eben selbst darum bemühen, gesund zu bleiben und zu werden und gesund zu sein, aber halt auch die Gesellschaft als Gesamt ist dafür verantwortlich. Also weil die Gesellschaft, und das ist halt bei Aristoteles natürlich ein riesiges, systematisches, philosophisches Gesamtkonstrukt, weil es darin eingebettet ist, also weil die Gesellschaft durch so ein staatliches Erziehungs- und Gesundheitssystem eigentlich die Gesundheitsversorgung jeder einzelnen BürgerInnen gewährleisten sollte, ist halt nicht nur die individuelle Person dafür verantwortlich, sondern halt auch das eben Gesamt der Bevölkerung und der Gesellschaft als solche. Aber das ist natürlich alles nur rein idealiter. Also das ist jetzt von der Praxis, glaube ich, noch sehr weit weg.
Vielleicht noch eine Ergänzung oder einen weiteren Punkt noch. Aristoteles würde doch Gesundheit auch als Tugend verstehen, oder?
Genau, das hängt bei ihm alles auf jeden Fall zusammen und ist eben auch in seine Tugendlehre eingebettet. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr, wie wir jetzt heutzutage Gesundheit sinnvoll definieren würden, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Und da kommen wir noch zu einem anderen Aspekt, den ich ja eben auch schon mal angesprochen habe. Die Definition von Gesundheit stellt sozusagen Menschen mit Behinderung oder Menschen auch mit chronischen Krankheiten vor wirkliche Probleme. Denn wenn im alltagssprachlichen Gebrauch Gesundheit als die Abwesenheit von Krankheit verstanden wird, dann ist es ja per Definition so, dass Menschen mit Behinderung permanent krank sind, sozusagen nicht gesund sind. Und das ist ja, also diese Definition führt uns sozusagen nicht weiter. Und da ist vielleicht auch das Stichwort Ableismus zu nennen, also die Beurteilung von Menschen anhand ihrer Fähigkeiten.
Ableismus bezeichnet eben die strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und deren Abwertung aufgrund körperlicher, seelischer oder kognitiver Merkmale, deren negative Bewertung aus einer Able-Position, also von Menschen, die keine Behinderung haben, und einer damit einhergehenden Abwertung von Menschen mit Behinderung.
Und das ist halt eben genau das Problem mit dieser Gesundheitsdefinition, dass Menschen, die eben gewisse Krankheiten haben, gewisse Fähigkeiten dadurch nicht haben, dass sie dann diskriminiert werden. Und da ist in dem Sinne die WHO-Definition schon ein Fortschritt, weil also auch das Wohlbefinden mit in den Gesundheitsbegriff einführt und damit auch Menschen, die quasi eine Behinderung haben, eine chronische Krankheit, durchaus ein Wohlbefinden haben können und dementsprechend auch gesund sein können im Sinne des Wohlbefindens. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, vor allem gesellschaftlich in der Anerkennung von Menschen mit Behinderung.
Natürlich ist die WHO-Definition als philosophische Definition komplett ungeeignet. Also ich glaube, da sind wir uns beide wahrscheinlich einig. Aber man muss wie immer auch den Kontext der Definition so im Hinterkopf behalten. Das ist ja auch schon einige Jahre her. Wann ist die entstanden? Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg, oder? Ursprünglich?
Ich bin mir nicht sicher.
Ja, okay. Sind wir sehr gut informiert. Wir wissen es nicht, aber ich glaube, ich habe Zweiten Weltkrieg gelesen. Und also zu einer Zeit, in der es halt in super vielen Ländern noch nicht einmal sowas gab wie ein Gesundheitssystem. Da ging es halt darum, hinzuweisen, wie stark die Bedeutung der Gesundheit für den Menschen in seinem Leben ist. Also ich glaube, insofern sollte man eben diese zitierte Definition nicht nur ganz strikt philosophisch auffassen, sondern halt im Sinne der Unterstellung einer Definition von Gesundheit, die eben notwendige und hinreichende Bedingungen bzw. Kriterien vorgibt. Und vielleicht wollte halt eben die WHO in dem Zusammenhang nur auf ein Ideal hinweisen, das halt dann auch ein politisches Ideal darzustellen scheint. Also sowas wie irgendwie Welthunger und Weltkriege sollten halt einfach, also würden das ja nicht gewährleisten und deswegen zu verurteilen sein.
Genau, aber da sind wir ja auch schon bei einem zentralen Kritikpunkt an der WHO-Definition, nämlich der Idealisierung von Gesundheit. Also das Konzept, das, wenn man das quasi nochmal die Definition sich ins Gedächtnis ruft, also ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens, nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen, nimmt ja den Aspekt, den wir schon bei Aristoteles haben, also das persönliche Wohlbefinden und auch so Fragen des Glücks, der eigenen Lebensführung, die damit eng verbunden sind, also verknüpft das sehr stark. Und diese Idealisierung führt natürlich dazu, dass der Begriff nach oben hin offen ist, also dass am Ende nicht klar ist, also dass es ein Ideal ist, das am Ende nicht erreicht werden kann, beziehungsweise jede Abweichung von diesem Ideal schon irgendwie krank ist und behandlungsbedürftig ist. Und das ist natürlich ein großes Problem, was sicherlich auch so gesellschaftliche Phänomene wie Bodykult und so weiter mit einfließen lässt.
Das, was du gerade gemeint hast, das ist da eben auch ein Hauptpunkt, dass es so diesen Normalzustand gibt der Gesundheit. Weil wer fällt denn da drunter? Also was ist, wenn ich dann eine Erkältung habe? Bin ich dann schon nicht mehr normal gesund und ist schon abweichend von diesem Normalzustand? Und was ist, wenn jetzt ich ein Bein verliere und das aber mein neuer Normalzustand ist, bin ich dann trotzdem die ganze Zeit krank, eigentlich laut dieser Definition? Und gegen diesen eigentlich schon statischen Begriff von Gesundheit hat sich zum Beispiel schon Nietzsche gewendet. Also er sieht irgendwie Gesundheit eher als so einen Prozess oder Weg. Und für ihn ist halt der Mensch nicht nur ein nicht festgestelltes Tier, das sich eben selbst erprobt und dabei Erkenntnisse und Ordnungen immer wieder neuen Gegebenheiten anpasst und verändert, sondern eigentlich ist es halt, also das Zitat, er spricht von einer Unbestimmbarkeit der Gesundheit. Also eine Gesundheit an sich gibt es nicht und alle Versuche, ein Ding derart zu definieren, sind kläglich missraten. Das ist also seine These. Also Nietzsche wird mit dieser Definition einer der wichtigsten und, glaube ich, auch relevantesten Vorläufer eines Salutogenese-Konzeptes, das eben nicht mit Begriffen wie Gesundheit an sich oder Normalgesundheit arbeitet und sich eben auch da ganz deutlich dagegen stellt.
Die Salutogenese hingegen beschäftigt sich mit der Beschaffung von Ressourcen für die Förderung und Erhaltung von Gesundheit.
Diese Widerstandsressourcen sind bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Die berühmte Metapher von Antonowski vergleicht das Leben und die Gesundheit mit einem reißenden Fluss, in dem ein Mensch treibt. Die Pathogenese würde versuchen, den Menschen aus dem reißenden Fluss zu ziehen. Die Salutogenese hingegen würde den Menschen zu einem guten Schwimmer machen.
Also schwieriger wird es dann noch, wenn man den Aspekt der psychischen Krankheiten hinzunimmt. Also dass Gesundheit, also wenn das sozusagen ein Ideal ist und die Abweichung von diesem Ideal krank ist und man psychische Krankheiten mitdenkt, die ja in der Regel noch viel schwieriger zu bestimmen sind, viel weniger griffig sind als physische Krankheiten, dann wird es ja immer schwieriger zu sagen, wann jemand sozusagen gesund ist und wann jemand behandlungsbedürftig ist. Also wenn man sich mal mit der Definition von zum Beispiel von Depressionen beschäftigt, also der Erkrankung, dann wird immer mehr klar, wie schwierig es ist, eigentlich zu unterscheiden, wann jemand gesund ist und wann jemand krank ist. Und das macht es einfach unfassbar schwierig, weil dann dem Moment, wo du sagst, der irgendwie psychisch schon belastet ist, ab wann ist es sozusagen behandlungsbedürftig, wann ist es sozusagen ein Fall für die Medizin? Sind dann schwierige Fragestellungen. Das macht das ganze Konzept sehr komplex.
Und da ist halt auch interessant, dass es eigentlich erst seit, ich glaube, mit Freud aufkam, dass halt sich auch um psychische Krankheiten als Krankheit überhaupt beschäftigt wurde. Weil davor eben jetzt auch da, wie ich jetzt gerade bei Aristoteles schon genannt habe und so, da ging es immer nur um physische Krankheiten. Also da war man krank halt nur, wenn ich meinen Zeh verstaucht habe oder ich Ohrenschmerzen habe und nicht, wenn ich halt psychisch nicht gesund bin oder es mir da halt nicht gut geht und so, dass es dann halt eben eine Krankheit wird. Und deswegen in dem Sinne ist dann vielleicht eben dieser anthropologische, philosophisch orientierte Gesundheitsbegriff, wie jetzt eben bei Nietzsche und so, vielleicht doch geeigneter, auch wenn irgendwie das nicht so greifbar ist. Also bei ihm ist halt so Gesundheit, soll man mehr als Kraft und Frische und Leichtigkeit des Lebens verstehen. Ich finde, es hört sich manchmal so an, wie so, wenn sich so Nicht-PhilosophInnen Philosophie vorstellen und wie die Begriffe definieren. Aber dann, also was ich dann doch wieder so ganz treffend und ein bisschen greifbarer fand, war dann seine schlussendliche Definition, dass Gesundheit dasjenige Maß ist an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Tätigkeiten nachzugehen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr funktionale Definition von Gesundheit. Weil da kommt es ja drauf an, wie definiere ich meine wesentlichen Tätigkeiten. Das Maß kann ich auch selbst bestimmen oder man kann es auch objektifizieren. Also ich glaube, das ist eigentlich eine sehr praktikable und geeignete Definition.
Um schon mal etwas vorwegzunehmen, da ist ja natürlich, also die Praktikabilität ist dann vor allem auch im gesellschaftlichen Sinne. Also dass man zum Beispiel darüber nachdenkt, wann jemand so krank ist, dass er halt eben nicht mehr arbeiten kann. Und dann wird es halt eben relevant für gesellschaftliche Fragestellungen. Wie geht man dann mit dem Krankheitsfall um, weil er ja sozusagen als Arbeitskraft für die Gesellschaft ausfällt und dementsprechend muss das irgendwie rechtlich geregelt werden. Ja.
Aber dann lass doch mal auf dieses Verhältnis zwischen kollektiver und individueller Verantwortung nochmal jetzt ein bisschen umfassender eingehen. Also wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, aber wie kann man das eigentlich so, mach mal den Problemaufriss so ganz grob.
Also grundsätzlich ist es ja so, bei der individuellen Verantwortung geht es darum, also was tue ich selber, um für meine Gesundheit zu sorgen? Und das steht natürlich im Kontrast zur kollektiven Verantwortung. Also da, wo jetzt die individuelle Verantwortung dazu führt, dass irgendwie andere Menschen davon betroffen sind. Also wenn ich in dem Fall dadurch, dass ich mich nicht gut ernähre, dadurch, dass ich ständig krank bin und das sozusagen bis zum gewissen Grad selber verschulde, weil ich eben zu wenig Sport mache. In dem Sinne wird es dann zum Problem für die Gesellschaft, wenn die Gesellschaft dafür aufkommen muss. Da wollen wir dann später nochmal auch kurz über die gesellschaftliche Institution der Krankenkassen sprechen, die da natürlich dann die kollektive Verantwortung übernimmt für die individuelle Krankheit.
Ja. Also man muss erstmal eine Unterscheidung treffen bei Krankheit, auch jetzt begrifflich und für eben genau dieses Problem zwischen kollektiver und individueller Verantwortung, weil ich glaube, die Krankheit muss relevant sein für eben die Verantwortung. Also so als Beispiel, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann ist das für die Gesellschaft und für alle anderen, außer jetzt für mich mit den Schmerzen, relativ irrelevant. Wenn ich Corona habe und andere Leute anstecke und mein Verhalten Auswirkungen hat, dann ist es nicht irrelevant. Also das ist eine behandelbare Krankheit.
Wobei, da wird es ja schon wieder unsicher, weil die Zahnschmerzen können natürlich auch ein Indikator sein für möglicherweise irgendwelche ernsthaften Probleme mit den Zähnen. Und wenn da, sagen wir mal, zu lange gewartet wird und der Arzt erst dann aufgesucht wird, wenn schon es schon brennt sozusagen, also schon irgendwie schwere Schäden in den Zähnen sind, dann sind natürlich die Kosten für die Gesellschaft zur Behandlung wesentlich höher, als wenn jemand rechtzeitig zum Arzt geht.
Oder zur Vorsorge.
Schon zur Vorsorge. Ja, genau. Und das ist ja sogar auch von der Gesellschaft gewünscht. Mhm. Also die Krankenkassen bezahlen ja explizit auch prophylaktische Behandlungen. Aus genau diesem Grund.
Ja, genau. Okay. Ja, das stimmt. Das war jetzt unsauber. Also dann kommt es drauf an, wie man halt die Relevanz definiert. Das Beispiel war jetzt nicht so gut. Hat sich vorhin noch einfacher angehört, als ich drüber nachgedacht habe. Aber ein zweiter relevanter Punkt, was ich dann so herausstellen würde, ist, man muss davon wissen. Also wenn jetzt mein Zahn vor sich hin fault, ich es aber leider nicht merke, warum auch immer, auch eklig, aber okay, ich hätte ein unverfänglicheres Beispiel nehmen sollen, dann kann ich nicht dafür in Verantwortung gezogen werden, sondern ich muss eben davon wissen. So, das sind die beiden Punkte, wo ich sagen würde, das muss eben unterschieden werden. Und dann geht's halt eigentlich um das ambivalente Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft oder Staat. Also im besten Fall ist dieses Verhältnis gleichberechtigt. Also ich habe halt eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, aber die Gesellschaft halt auch mir, eben Stichwort Krankenkasse. Und als Beispiel, also was jetzt glaube ich relativ unverfänglich ist, ist zum Beispiel so die Masernpflichtimpfung. Ich glaube im Kindesalter ist die, oder? Und da ist halt einfach ist so, dass die ja gewährleistet ist, also weil es die Kosten für den Staat halt einfach irgendwie sonst zu groß wären, also sowohl finanziell als auch einfach die Menschenleben. Und deswegen ist eine Abwägung, dass man halt die einzelnen Personen in ihrer Freiheit einschränkt, zum Gemeinwohl, aber natürlich auch im Endeffekt zu ihrem eigenen Wohl.
Also ich glaube, noch ein sehr, sehr wichtiges Beispiel oder auch ein sehr anschauliches Beispiel für das Verhältnis von individueller und kollektiver Verantwortung sind Sachen wie Übergewicht oder Rauchen. Also da wird es dann noch deutlicher, wo eben die Grenzen sozusagen verschwimmen. Weil durch das Rauchen ist natürlich eine individuelle Entscheidung, die die meisten treffen. Also Raucher entscheiden sich in der Regel freiwillig dafür zu rauchen und wissen natürlich sehr deutlich, dass das, was sie tun, dass das ihnen körperlich irgendwo schadet. Also manche blenden das vielleicht auch aus, aber den allermeisten Rauchern wird klar sein, dass sie gewissen Schaden an ihrem Körper anrichten, den aber in Kauf nehmen, weil sie sagen, das Rauchen tut mir gut. Und das ist dann sozusagen die individuelle Entscheidung und steht natürlich dann im Konflikt mit der kollektiven Verantwortung, wenn dann aus dem regelmäßigen Rauchen die Raucherlunge dazukommt und dann irgendwann so typische, ja, so Halsröhrenkrebs oder so sind dann, glaube ich, so.
Raucherbein und sowas.
Ja, so typische Raucherleiden sozusagen, ja. Die dann erhebliche gesellschaftliche Kosten durch Krankenkassen, also durch die Behandlung verursachen, dann wird es dann genau schwierig. Hm. Also dann zeigt sich genau dieser Konflikt. Und Übergewicht ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil es natürlich nicht immer selbstverschuldet, beziehungsweise immer nur zum gewissen Grad oder also manchmal gar nicht selbstverschuldet, manchmal nur zum gewissen Grad selbstverschuldet. Aber da steht natürlich auch wieder ein Konflikt, das staatliche kollektive Interesse, dass die Menschen sich gesund ernähren und, sagen wir mal, ein gesundes Körpergewicht haben, das am Ende die Kosten aus wirtschaftlicher Sicht reduziert für die Behandlung, also auf statistisch betrachtet, im Konflikt dann zu der individuellen Entscheidung, wie ich mich ernähre.
Und ich finde, da muss man sich echt nochmal vor Augen führen. Ich meine, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Wir sind medizinisch und wissenschaftlich super fortgeschritten und ausgebildet. Ich habe im Vorfeld der Sendung nochmals recherchiert und war da total schockiert. Die durchschnittliche Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt hat um 1800 weltweit höchstens 30 Jahre betragen. Also nur selten auf 35 Jahre. Also mehr als die Hälfte der Menschen erreichten einfach nicht das Erwachsenenalter damals. Und ich meine, so lang ist es auch nicht her. Und davon sind wir natürlich heutzutage weit weggekommen. Und trotzdem sterben wir noch mangels Gesundheit quasi, wenn man es mal so vereinfacht darstellen möchte. Und interessant und natürlich auch gleichzeitig super tragisch wird es dann, wenn man sich die Todesstatistiken mal näher anschaut. Also bei den 15- bis 25-Jährigen ist Suizid die häufigste Todesursache in Deutschland. Und global und in allen Altersgruppen betrachtet ist die Nummer 1 Todesursache sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dann habe ich nur so einen Artikel von der WHO dazu gelesen, dass es tröstlich dabei sein soll, dass mehr als 50% dieser Todesfälle durch vermeintlich einfache Maßnahmen, in Anführungszeichen, vermieden werden können. Also zum Beispiel, so wie du es gerade gemeint hast, durch mehr Bewegung und gesunde Ernährung und durch nicht rauchen und durch nicht saufen und sowas. Und Adipositas ist eben laut WHO das am schnellsten wachsende Gesundheitsrisiko, das ja eben vermeintlich vermeidbar ist. Und eben neben dem Rauchen die zweithäufigste vermeidbare Todesursache. Und ich meine, ich habe es jetzt auch so 10-mal deutlich gesagt, vermeidbar ist halt wirklich kritisch in dem Zusammenhang, weil erstens die Todesursache bei Jugendlichen und eigentlich eben auch die bei allen anderen zeigen, wir könnten als Weltgesellschaft viel länger leben, also alle, wenn wir eben in Anführungszeichen nur unsere psychischen und physischen Probleme in den Griff bekommen würden, also uns halt gesünder ernähren würden und mehr Sport machen würden und keine Depressionen haben und sowas. Und mal sehr überspitzt formuliert natürlich ist das halt schon so die Quintessenz im Grunde. Und ich finde, das ist halt genau der Punkt.
Ja, und ich glaube, da sind wir jetzt auch eigentlich bei der heutigen Frage nochmal. Also die stellt sich dann ja eigentlich in der Stelle besonders deutlich. Entsteht daraus eine Pflicht, für seine Gesundheit zu sorgen? Und da muss man eben zwei Ebenen unterscheiden. Also die Ebene, die du gerade sehr deutlich angesprochen hast, oder die Frage, die sich daraus ergibt, ob es dadurch, sagen wir mal, eine moralische Pflicht gibt, sich so zu verhalten und entsprechend seine Ernährung anzupassen oder die in Anführungsstrichen kleinen notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eben seine eigene Gesundheit und damit irgendwie jetzt auch in dem Beispiel die kollektive Lebenserwartung deutlich zu steigern, oder ob das eben weiterhin eine individuelle Entscheidung bleibt und es eigentlich niemandem vorgeschrieben werden soll, wie er zu leben hat. Aber dann stellt sich natürlich jetzt insbesondere auf einer rechtlichen Ebene für einen Staat die Frage, muss der Staat da eingreifen? Wie soll der Staat das sozusagen regulieren? Wie soll er eben diesen Konflikt zwischen individueller und kollektiver Verantwortung umgehen? Und ich glaube, da müssen wir erstmal sozusagen klären, was überhaupt mit Recht gemeint ist, also was sozusagen überhaupt die Aufgabe des Staates sein sollte. Und das Recht legt die Gesetzgebung für menschliches Handeln fest. Also die Frage ist, wie sollen wir handeln? Und da geht es darum, dass die Menschen, wenn sie untereinander handeln, also wenn sie irgendwas machen, in dem Fall jetzt der eine macht ganz viel Sport und der andere liegt stereotyp jetzt den ganzen Tag auf der Couch, entsteht daraus ein Handlungskonflikt. Und dann ist es eine Aufgabe eines Gesetzes sozusagen, diesen Handlungskonflikt zu lösen. Und sozusagen, da kommen wir zu dem Pflichtbegriff, denn wenn etwas gesetzt ist oder um es jetzt mit einer Formulierung, einer Definition von Kant zu benennen, Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung vor dem Gesetz. Und da geht es, um das nochmal zu trennen, um die äußere Pflicht, also die Pflicht, die jetzt durch ein Gesetz entsteht und nicht die moralische Pflicht, die jetzt zum Beispiel dadurch entsteht, wenn du jetzt irgendwie, was wir jetzt noch nicht direkt angesprochen haben, aber Fettshaming wäre natürlich eine ganz klare moralische Kategorie. Und
die dann vielleicht auch irgendwann rechtlich wird, wenn es um Beleidigen geht oder sowas. Also ich meine, das ist schon...
Stimmt, die kann natürlich auch rechtlich werden. Ja, aber eigentlich nicht, aber genau, das ist ja genau die Frage, wann soll der Staat sozusagen eingreifen, was soll der Staat regeln, was soll er nicht regeln. Und das sind sozusagen die Fragen, die sich da stellen. Und natürlich die staatliche Institution, die individuelle Verantwortung oder die individuelle Gesundheit mit dem anderen Menschen sozusagen verbindet, sind die Krankenkassen, weil jeder ist in Deutschland verpflichtet, Krankenkassenbeiträge zu zahlen und bekommt dafür im Fall einer Krankheit die Behandlung in der Regel bezahlt. Und das ist ja ganz klar staatlich so umgesetzt, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung daraus erweckt. Denn es ist ja, es könnte ja auch komplett privatisiert sein, in dem Sinne, dass jeder sozusagen einen Topf hat, also wenn er gesund ist sozusagen, einfach immer einzahlt und dann, also je nach seinem Einkommen, und wenn er dann krank wird, bekommt er aus diesem Topf eben Geld, das dann seine Krankheit bezahlt. Aber das ist natürlich dann stark individualisiert, Also dass Menschen, die natürlich nicht viel einzahlen können, dann möglicherweise eine Krankheit bekommen, die so teuer ist, dass sie das nicht bezahlen können. Und das ist sozusagen wieder mit unserem Grundgesetz und unseren Vorstellungen von Menschenrechten nicht vereinbar.
Vor allem, ich finde es immer so in dem Zusammenhang, also natürlich jetzt keine neue Erkenntnis, aber dass für uns das so gesetzt ist, so wie du es gerade dargelegt hast, dass es halt einfach nur Sinn ergibt, das zu verstaatlichen, das als Pflichtbeitrag zu machen, natürlich mit Spielraum und Teilprivatisierung, aber dass jeder eine Grundversorgung hat und das auf diesem Gesellschafts- und Generationenvertrag quasi auch irgendwie darüber funktioniert, aber dass es in den USA einfach bis vor kurzem und teilweise einfach noch immer nicht der Fall ist. Also dass man dann einfach Leute das in den finanziellen Ruin bringen kann, wenn sie halt eben eine Zahn-OP haben, weil es halt einfach dann 40.000 Euro kostet, die man halt erstmal haben muss. Aber selbst wenn das jetzt gesetzt ist, dass wir sagen eben, wir nehmen jetzt das deutsche System mit seinen Grundfesten mal als Basis unserer Diskussion, selbst dann kommt ja immer wieder dieser Ruf, gerade jetzt auch im Zuge der zunehmenden Digitalisierung wird laut, dass man eigentlich so die Beiträge zum Beispiel auch an Gesundheit koppeln soll. Also entweder mit positiver Bestärkung oder mit negativer Bestrafung dann quasi. Dass man sagt, wenn Leute besonders gesund sind, also zum Beispiel auch gesundheitsfördernde Maßnahmen unternehmen, also viel, keine Ahnung, joggen gehen, Yoga machen und Tierpudding essen oder sowas, was man ja auch alles checken kann. Das war jetzt rein theoretisch, das hat nichts mit mir zu tun, dass ich gerade die Sachen ausgewählt habe. Dass die dann irgendwie halt weniger zahlen müssen oder weniger einzahlen müssen oder halt irgendwie einen Vorteil dafür bekommen und Leute, die halt sich ihrer Gesundheit nachträgliche Sachen machen, eben bestraft werden finanziell. Oder das ist doch immer so das Typische, was man so sagt, das wäre gerecht.
Ja, jetzt kommt schon der Gerechtigkeitsbegriff dazu. Also das ist jetzt genau der Punkt. Also jeder zahlt sozusagen aus Pflicht die Krankenkassenbeiträge, weil es ja gesetzlich so geregelt ist. Also in Deutschland ist es ja gesetzlich festgelegt, dass die Krankenversicherung eine Pflichtversicherung ist, die jeder abschließen muss und dementsprechend auch die Beiträge zahlen muss. Aber wenn jetzt sozusagen die Krankenkassen anfangen, natürlich auch vor allem aus wirtschaftlichen Interessen, ein gesundheitsförderndes Verhalten zu belohnen, dann ist das ja schon wieder sozusagen dann eine Vermischung von Moral und von Recht. Was jetzt nicht grundsätzlich problematisch sein muss, aber ich finde es einfach wichtig, dass man das trennt.
Ja, und sozial, marktwirtschaftlich oder einfach sozial betrachtet oder eigentlich auch schon wieder moralisch, das kann man auch immer reinwerfen, muss man auch mal sagen, dann wäre es so, dass sich reiche Menschen ungesund Leben leisten könnten und arme Menschen nicht. Weil ich meine, wenn ich mir leisten kann, höhere Beiträge zu zahlen und die Kosten selbst übernehmen, dann kann ich eben rauchen, saufen und Schweinesteak mir dreimal am Tag reinziehen. Und wenn ich es halt denke, so nee, ich kann mir die ganzen Kosten nicht leisten, auch unabhängig dieser Konsumgüter, die man sich auch erstmal leisten können muss, dann muss man halt gesund leben quasi als notwendige Konsequenz der Armut.
Genau. Und jetzt ist die Frage, ob wir überhaupt in so einer Gesellschaft leben wollen, in so einem Staat leben wollen, wo solche Regeln gelten. Und sozusagen festzulegen, welche Regeln gerecht sind, nach welchen Regeln ein Staat konzipiert werden soll, das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, die auch in der Rechtsphilosophie schon sehr, sehr lange debattiert wird und sozusagen auch immer wieder neu aufkommt. Und ein wichtiges Instrument, um sozusagen ein Gesetz zu identifizieren, aus dem das gerecht ist, sozusagen, ist da sicherlich der kategorische Imperativ, oder Doro?
Ich habe ihn mir jetzt nicht mehr rausgeschrieben. Bitte verbessere mich, wenn ich ihn jetzt falsch zitiere, aber ich glaube, er ist mit Handle so, dass die Maxime deiner Handlung als allgemeine Gesetzgebung gelten könnte, wiederzugeben, oder?
Der kategorische Imperativ ist die Antwort auf eine Frage. Oder besser, der Versuch, ein Problem zu lösen. Das Problem heißt, allgemein formuliert, wie handle ich richtig? Genauer gesagt, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen richtig? Immanuel Kant hat den kategorischen Imperativ unter anderem so formuliert. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Ja, also es gibt ja mehrere Formulierungen und sie haben immer so eine bisschen andere Stoßrichtung, aber also es geht immer darum, dass man irgendwie immer die Freiheit der anderen mitdenkt. Also Freiheit kann nur existieren, wenn andere einen Teil ihrer Freiheit abgeben, sozusagen. Also Und danach sollten auch die Gesetze gerichtet werden. Also der Begriff Freiheit, das ist immer so ein bisschen in der öffentlichen Debatte, geht das vielleicht immer so ein bisschen durcheinander. Aber Kant ist fest davon überzeugt, dass der Freiheitsbegriff überhaupt erst nur Sinn ergibt, wenn er so gedacht wird, dass alle sozusagen ihre Freiheit insofern beschränken, dass sie mit der Freiheit anderer zusammen bestehen kann. Also dass einer sozusagen, also wenn einer jetzt nur, also sagen wir mal, seine Freiheit so auslebt, dass er anderen unweigerlich so stark auf die Füße tritt, dass sie nur noch ganz wenig Freiheit haben. Das kann nicht funktionieren.
Also eigentlich so im kantischen Sinne ist ja Freiheit auch so diese Einsicht in die Notwendigkeit. Also dass man anerkennt, das ist für mich keine Einschränkung, dass ich anderen ihre Freiheit lasse und die respektiere und mich dadurch einschränke, sondern das ist eigentlich die wahre Form der Freiheit. Also diese Intention dahinter. Und lass uns mal kurz zusammen überlegen, wie lässt man sich das jetzt auf uns, also wie würde Kant quasi bei unserer Frage reagieren, wenn der jetzt mit uns hier am Mikro sitzen würde? Was würde Immanuel sagen?
Auf welches?
Also zum Beispiel bei den Krankenkassen, also bei den Beiträgen.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig.
Also, ich glaube auf jeden Fall, dass man das halt schon so, wie es aktuell ist, vom grundlegenden Gedanken eigentlich kantisch ist. Also ich meine, zum Beispiel auch super viele Grundgesetze und Normen sind eigentlich dem kantischen Pflicht- und Verantwortungsbegriff eigentlich zuzuschreiben. Also in Deutschland zumindest. Genau, aber ich würde schon sagen, dass er sagen würde, dass eigentlich so diese gleichen Beiträge und sowas alles dahingehend funktioniert, wenn halt die Leute eben die Einsicht darin erkennen und wenn sie halt verstehen, ich verhalte mich gesund, weil ich auch die Verantwortung habe, dass ich gesund bin und der Gesellschaft und dem medizinischen Personal und den Institutionen nicht zur Last falle und darüber keine Überbelastung stattfindet und deswegen die Gesellschaft überhaupt nur funktioniert. Ganz kurzes Beispiel, sowas wie irgendwie, wenn die Lehrerin krank ist, weil sie vielleicht irgendwie das Wochenende hat sie durchgesoffen und Party gemacht und kann am Montag nicht zur Schule und nicht ihre SchülerInnen unterrichten. Das ist ja eigentlich so was ganz Banales, Kleines. Also ich meine, wenn wir beide krank sind, wahrscheinlich hat es auch nicht so große Auswirkungen, ohne uns jetzt so nahe zu treten. Aber sie ist krank, was heißt es dann? Die SchülerInnen haben vielleicht keine Vertretung, die SchülerInnen müssen nach Hause, müssen fremdbetreut werden. Die Eltern können sie nicht mehr, keine Ahnung, müssen sich freinehmen, weil sie sich um die eigenen Kinder kümmern müssen oder sowas. Also es ist ein riesiger Rattenschwanz, wobei man eigentlich so denkt, hey, das ist mir doch egal, also doch meine Freiheit, ob ich jetzt einen Tag krank bin oder nicht. Und natürlich, wenn sie sich irgendwie, wenn sie blöd fällt oder vom Auto angefahren wird und also nicht selbstverschuldet krank wird, ist es halt doch wirklich was anderes, als wenn sie halt quasi das billigend in Kauf nimmt, würde ich sagen.
Ja, also da würde ich dir schon zustimmen. Also da wird halt deutlich, dass das eben kein allgemeines Gesetz werden darf, dass genau. Eine Lehrerin sich so verhalten soll. Ja.
Aber andererseits natürlich irgendwie, wenn zum Beispiel ich nur denken würde, ich meine, auch empirisch muss man auch mal die Daten da zugrunde legen. Irgendwie so ein Helmut Schmidt hat ja die ganze Zeit so durchgeraucht und wurde gefühlt 200. Also nicht jeder Raucher stirbt zwangsläufig und wird so eben eine Last für die Gesundheitskassen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich schon hoch. Aber ich finde selbst, also da muss schon eine empirische Evidenz vorliegen, bevor man Leute moralisch und rechtlich dazu veranlassen kann, sich so zu verhalten.
Und genau das ist ja auch die Idee des kategorischen Imperativs, dass man das auch mit einbedenkt und dass quasi die Vernunft einem sagt, wenn man sozusagen den kategorischen Imperativ als Regel verwendet, um zu überprüfen, ob ein Gesetz so sinnvoll ist, ob das ein allgemeines Gesetz werden könnte, dem alle zustimmen würden.
Genau, das ist ja irgendwie diese Dialektik bei Kant zwischen Vernunft und Moral, was ja eigentlich sonst immer eher als entgegengesetzt gesehen wird. Und genau das, glaube ich, wird uns in diesem Zusammenhang auch helfen. Wenn Leute sich vernünftig verhalten, verhalten sie sich moralisch und dann hätten wir alle kein Problem.
Allerdings, ja, das ist das ist schön. Das wäre sehr schön. Allerdings ist es dann natürlich, der kategorische Imperativ hat natürlich ganz klar auch Grenzen. Also das ist sozusagen eine Formulierung, die man so ein bisschen, Kant spricht einmal von Probierstein sozusagen, mit dem man sagen wir mal, den man anwenden kann, um zu überlegen, ob etwas möglicherweise ein Gesetz werden könnte oder auch zu überprüfen, ob ein Gesetz gerecht ist, sozusagen. Also auch natürlich, wenn man sich jetzt zu der Erkenntnis kommt, oh, das Gesetz muss unbedingt, das ist ganz sicher ganz ungerecht, heißt es natürlich nicht, dass man sich nicht an das Gesetz halten kann, sollte. Das würde Kant natürlich vehement bestreiten. Es ist natürlich schon so eine gute Orientierung, wobei es dann natürlich die schwierige Frage, über die ich eben auch gestolpert bin, sozusagen auch nicht endgültig auflösen kann. Also ich denke schon, dass mit dem kategorischen Imperativ deutlich wird, dass unser Gesundheitssystem, das öffentliche Gesundheitssystem, weitgehend gerecht ist. Mhm. Aber inwiefern jetzt Krankenkassen anfangen sollen, moralisch irgendwie die Leute, ja, heute würde man von so ein bisschen Nudging, glaube ich, sprechen, sich gesund zu verhalten, wo zu sagen, wo die Grenze genau liegt, da ist es, glaube ich, schwierig, das zu bestimmen. Und das ist natürlich immer auch ein Aushandlungsprozess, der dann natürlich vor allem politisch stattfindet.
Genau, das eben Nudging, wann wird es Manipulation, wann wird die Freiheit der Menschen eingegrenzt, das sind alles so die Themen, die da eine Rolle spielen. Aber jetzt lass uns mal so jetzt gegen Ende mal kurz nochmal die verschiedenen Punkte zusammenfassen. Lass doch mal mit der WHO nochmal und Definition so anfangen. Was haben wir da jetzt gerade so als kleines Resümee rausgefunden?
Also wir haben herausgefunden bei der Definition, dass es auf jeden Fall von Gesundheit verschiedene Definitionen gibt, dass diese Definitionen verschiedene Aspekte haben, also ob Gesundheit nur die Abwesenheit von Krankheit ist oder ob Gesundheit jetzt im Sinne der WHO auch noch das Wohlbefinden mitdenkt und das dazu nimmt und dass Gesundheit eben auch als Lebensphilosophie sozusagen auch aufgefasst werden kann und dementsprechend auch ein Ziel ist, das es im Leben zu erreichen gilt. Und dann haben wir uns natürlich im Anschluss auch noch mit Kritikpunkten an diesen verschiedenen Definitionen beschäftigt, also dass, wenn man jetzt die Gesundheit um Wohlbefinden erweitert, dass es irgendwie zu stark zu einer Idealisierung führt und dass man irgendwie immer irgendwo krank ist, weil halt nie ganz klar ist, ob man jetzt nicht vielleicht doch irgendwie psychisch nicht ganz gesund ist und ob man jetzt behandlungsbedürftig ist oder nicht. Und da haben wir natürlich dann auch über den etwas umfangreicheren oder fortschrittlicheren Begriff von Gesundheit bei Nietzsche gesprochen.
Genau, und dieses Salutogenese-Konzept. Also jetzt noch ein Punkt, wo ich jetzt noch so abschließend, was ich jetzt so für mich rausgenommen habe, weil ich habe eben auch am Anfang so ein bisschen drüber nachgedacht mit diesem, also eben Gesundheit insgesamt in der Gesellschaft und so, und bin über diese Phrase gestolpert, dass man, wenn Leute Kinder kriegen oder schwanger sind, dass ja dann immer so gefragt wird, entweder eben wird es ein Junge oder Mädchen, und das wird ja zum Glück auch nicht mehr so oft gemacht und so, weil man versteht, dass es auch einfach irrelevant ist und problematisch. Aber was dann als zweites kommt, ist ja Hauptsache gesund. Und das, inzwischen stört mich das massiv, weil was heißt es denn, wenn das Kind dann doch chronisch krank oder behindert ist? Also ich finde, da liegt dieser kapitalistische Grundgedanke eigentlich wieder zugrunde, dass nur wer gesund ist, ist eben leistungsfähig und hat es eben einerseits verdient, in der Gesellschaft zu sein, und wird es auch andererseits schaffen, also so ein bisschen schon fast darwinistisch. Und ich weiß, dass es natürlich auch ein heikles Thema ist, also auch moralisch betrachtet, aber ich finde das wirklich nicht gerechtfertigt, irgendwie ein Leben wenig als weniger wichtig oder weniger lebenswert anzusehen, in Anführungszeichen nur, weil jemand behindert ist oder krank oder eine chronische Krankheit ist. Also von diesen ganzen praktischen Perspektiven abgesehen, hingesehen, eigentlich sind diese Prognosen ja auch nie zuverlässig. Also ich meine, da ist ja dann auch wieder dieser empirische Faktor.
Genau.
Weil ich meine, ich kenne auch wirklich persönlich Menschen, die halt eigentlich denen zugestanden wurde, dass sie, als sie im Mutterleib waren, dass sie halt behindert sind, und die Eltern haben sich dann, war natürlich ein riesiges Theater alles, sind auf die Welt gekommen, waren kerngesund und leben jetzt. Das ist auch wirklich problematisch, diese Wertung überhaupt vorzunehmen. Und das finde ich halt, muss man sich schon auch irgendwie bewusst machen, dass man gesund, wie man gesund definiert und warum man auch das so schwer zum Beispiel aushält manchmal, wenn Leute nicht gesund sind auf der einen Seite. Also warum das, was das mit einem so macht. Und auf der anderen Seite aber, dass man halt versuchen sollte, dass jeder die besten Möglichkeiten erhält, gesund zu sein und gesund zu bleiben, so im aristotelischen Sinne, den wir ja da auch vorhin eben genannt haben.
Ja, und dann haben wir vor allem auch noch über das Verhältnis zwischen individueller und kollektiver Verantwortung für die eigene Gesundheit gesprochen, ob sich daraus auch eine Pflicht auf staatlicher Ebene ableiten lässt, für die Gesundheit der Menschen zu sorgen, oder inwieweit das Problem eben individuell verstanden werden soll. Und da haben wir in dem Zuge über Krankenkassen gesprochen und auch den kategorischen Imperativ als natürlich ein sehr bedeutender Meilenstein der Philosophie, um zu beurteilen, ob jetzt ein Gesetz gerecht ist, ob dem alle zustimmen könnten oder eben nicht. Und ja, ich glaube, damit haben wir eine sehr große Bandbreite an Themen heute abgedeckt, oder?
Ich glaube auch. Also wir haben auf jeden Fall einen großen Bogen gespannt. Und worauf ich jetzt am Ende gerne nochmal kurz eingehen würde, ist dieser Gedanke von Schopenhauer. Also dieser inzwischen geflügelt gewordene Aphorismus, den kennen ja wahrscheinlich auch die meisten. Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und da würde ich jetzt eben auch gerne nochmal den Bogen zum Anfang unserer Episode und eben der Corona-Pandemie schlagen, weil da hat man halt gesehen, dass bei der Abwägung der Maßnahmen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens, dass eben nicht nur auf die physische Gesundheit der BürgerInnen ankommt, sondern halt stets immer soziale und juridische Aspekte und ethische Aspekte eine Rolle spielen. Also man könnte die ganze Welt einsperren und auf Pause drücken und zumindest so die physische Gesundheit gewährleisten. Aber das hat natürlich auch psychische Folgen auf die Menschen, die genauso eben schlimm sind wie die physischen und eben zur Gesundheit beitragen. Und natürlich darf halt Gesundheitsschutz per se nicht über anderen Menschenrechten stehen, sondern es ist eben stets eine Abwägung, so eine Kontemplation, also so nebeneinander stellen und entscheiden dann. Und deswegen stelle ich mich jetzt am Ende nochmal ganz bewusst gegen diese Aussage von Schopenhauer, dass eben Gesundheit alles ist. Zumindest dann, wenn man halt Gesundheit nur auf physische Aspekte beschränkt. Aber wenn man es halt eigentlich ausweitet und eben psychische und alles mit einbringt, dann ist es natürlich sinnvoll, weil das zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide, die in dem Zusammenhang, glaube ich, sehr ertragreich ist, dass man also diese Hierarchisierung hat, dass man natürlich erst irgendwie was zu essen haben muss und irgendwelche Sicherheitsbedürfnisse erfüllt haben muss, aber am Ende und am wichtigsten kommt dann halt irgendwo die Selbstverwirklichung, was halt auch zur psychischen Gesundheit beiträgt. Also ist so dieses Bertolt Brechtische, erst kommt das Essen, dann die Moral, natürlich im Grunde richtig, aber halt nicht in einer arbeitsteiligen, westlichen, demokratischen Gesellschaft, wo es halt eigentlich nicht mehr aufs Fressen ankommt, sondern halt auf die Moral und die, weiß nicht, psychischen Sachen halt. Und da kommt mein großes Aber an der Geschichte, mit dem ich jetzt abschließen will, ist, dass wenn man ein vernunftbasiertes und kantisches und auf Moral hin ausgelegtes Menschenbild vertritt, dass eben der Mensch halt mehr ist als jetzt nur ein Tier, das sich nur um Gesundheit und irgendwie Wohlbefinden bemüht, dass der Mensch dann halt einen Sinn braucht, der halt eben oftmals in Moral und Vernunft eben begründet liegt. Und das halt eben nicht nur diese Körperlichkeit, weil zum Beispiel meistens, wenn man ja sagt, Hauptsache gesund, dann geht es ja um körperliche Gesundheit und eben nicht um die psychische. Und man hat ja gesehen, wie schlimm die psychischen Auswirkungen auch sind, gerade bei Jugendlichen und sowas. Und deswegen würde ich jetzt gerne einen kurzen Monolog hier mit Karl Valentin beenden, weil ich den Spruch irgendwie so gut fand in dem Zusammenhang. Also gar nicht krank ist auch nicht gesund.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke, Erik, dir.
Ja, danke dir, Doro. Ciao, bis zum nächsten Mal.